Voll schön, danke für die schöne Musik. Das war mir ein großes inneres Blumenpflücken. Genau, ich bete ganz kurz, genau, für mich selbst. Jesus, ich bete, dass du keinen Scheiß aus meinem Mund kommen lässt und wenn du das in jedem Ohr sortierst, ich bete, dass das ankommt, was du so gerade sagen willst. Ich bete, dass das leicht ist, so dich zu verstehen und an das, was du sagst, anzudocken. Ich bete, dass es leicht ist, irgendwie uns mit deiner Liebe zu connecten. Und ich bete, dass es insgesamt irgendwie so leichtgängig und inspirierend und irgendwie schön ist, so und ganz wohltuend, so genauso wie der Rest des ganzen Gottesdienstes. Amen. Okidoki, also passt auf. Ich habe mitgebracht das Thema Wege, wie Gott mit uns kommuniziert, Erkenntnisse einer Reise. Und von Stefanie Mittelbach, das ist mein Klarname, und Lydia, die Blumenbinderin Schleife, das ist meine Freundin. Warum die da stehen, das erklärt sich jetzt gleich, nämlich welche Erkenntnisse einer Reise. Aber bevor ich damit anfange, welche Erkenntnisse einer Reise ich habe, gebe ich euch den Einstieg, wie es zu dem ganzen Thema überhaupt kommt. Und zwar, wir als, also ich bin ja von Jesus Freaks Chemnitz, wir als Freaks in Chemnitz, wir haben uns als E-Kreis, also unser ältester Kreis, quasi wir sind 5 Leute und haben uns am Anfang, Ende letzten Jahres, haben wir uns ein Motto für dieses Jahr überlegt. Und es schoss uns wirklich, es war wirklich, es ist eine Art, ich würde sagen, eine göttliche Intervention. Es war fantastisch. Und zwar waren wir uns ziemlich schnell einig, dass wir dieses Thema nehmen wollen. Und zwar, wir sehen Gottes Stimme hören, folgen und muckeln als Stärken der Gemeinde. Das wollen wir fördern, damit es noch mehr Platz haben und noch wirksamer werden kann. Auch, weil es eine Grundlage für persönliches und Gemeindewachstum ist. Muckeln wurde mir dann gesagt, das kennt man hier in der Region. Bei uns war es eher so, wir mussten es erklären. Deswegen, Muckeln findet sich in keinem Wörterbuch. Wir verbinden damit eine Mischung aus fröhlichem Vertrauten beieinander sein, sowohl in Bezug auf unser Miteinander als auch in Beziehung zu Gott. So, das ist unser Motto. Und die Aspekte mit diesem Gottes Stimme hören, folgen und muckeln, die habe ich mir selber ein bisschen auf die Fahne geschrieben und ich habe gedacht, kannst ja nicht Vorstand von irgendeiner Gemeinde sein und dann irgendwie so ein Motto auf die Beine stellen und dann am Ende nichts machen. Ha! Und da habe ich gedacht, komm in Bewegung Mittelbach, es geht los, lass uns ein kleines Experiment probieren und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich wollte das eh schon ewig mal machen. Ich wollte nämlich schon ewig mal loslaufen oder unterwegs sein mit fast keinem Gepäck. Und ich wollte gerne wissen, ob dann wirklich so verrückte Dinge passieren, weil in der letzten Zeit ist das eins so meiner großen Themen und Experimente, weil ich merke, ich muss anfangen, meinen Glauben mehr auf die Probe zu stellen. Ob das, was ich da gehört habe, wirklich funktioniert. Und dann auch versuche ich bei einigen Sachen auch tatsächlich radikal zu sein und mich auch selbst zu ermutigen, selbst in Betracht zu ziehen, meinen Glauben an den Nagel zu hängen, falls dieser Gott, der mir da, von dem ich glaube, dass er da ist, nicht so begegnet, wie er in der Bibel behauptet, dass er da ist. Bis jetzt habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht und bin ihm nur näher gekommen, aber ja, genau. So, und ich wollte außerdem wissen, ob ich vielleicht so Erlebnisse mache, die selbst meine skeptischen Freunde so hören und vielleicht dann auch sowas denken wie, okay, alles klar, das ist schon ein bisschen interessant. Weil, ne, wir, also manchmal redet man da so leichtfertig drüber, ne? Markus 6, Vers 7 und folgende, er rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er wies sie an, nichts auf den Weg mitzunehmen, außer einem Wanderstab. Nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit und steckt euch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Das ist natürlich keine generelle Anweisung, wie wir reisen sollen. Aber die Lüt und ich, die Blumenbinderin Schleife, und ich, wir wollten das gerne wissen und haben uns quasi bereits vor einem Jahr, haben wir uns 5 Tage freigeschaufelt. Das heißt, die Lüt hat ihre Kids abgegeben, sie hat ihren Mann überzeugt. Wir haben unsere freiberuflichen und beruflichen Tätigkeiten so auf die Ketten gekriegt, dass es irgendwie funktioniert, 5 Tage unterwegs sein zu können. Genau, und dann sind wir quasi letzte Woche losgezogen, fast ohne Gepäck. Das sah so aus, das war mein Gepäck. Ich hatte einen kleinen Rucksack, da habe ich die Sachen reingestopft. Lüt hat alles in eine ziemlich große Gürteltasche reingepackt. Genau, und meine Traumvorstellung im Kopf irgendwie, ich hatte so die Szene im Kopf, wie wir an einer Tür klingeln, eine alte Frau öffnet, wir sagen, hey, hallo, können wir vielleicht bei Ihnen unsere Wasserflaschen auffüllen? Und die Frau sagt, Mensch, sie hat der Himmel geschickt. Natürlich, mein Mann hat sich gerade verletzt, ich muss einen schweren Tisch tragen, können Sie mir vielleicht helfen und im Gegenzug kriegen Sie Wasser. Ich wollte quasi Orte finden irgendwie und wollte herausfinden, ne, gibt es das? Orte, an, zu denen uns Gott schickt und das halt mehrere Tage in Folge. Ich wollte gerne hinhören, wie und ob Gott redet. Und klar, das hat er irgendwie schon oft getan, aber das war irgendwie was, das hatte ich in der intensiven Form noch nicht versucht. Und ich hoffe, dass das, was ich irgendwie heute erzähle, euch vielleicht dazu inspiriert, so Gottes permanente Stimme, die in eurem Leben ist, also quasi das, was in der Bibel gesagt wurde und was dann sozusagen permanent als seine Stimme vorhanden ist und eigentlich jeden Tag in dein Leben gesprochen wird. Und einerseits Gottes spezieller Stimme, das, was so ganz punktuell in dein Leben spricht irgendwie, da irgendwie ermutigt zu sein, dem noch einmal ein bisschen mehr zu folgen und es mehr auszuprobieren. Also, Fazit Nummer eins. Der Reise, Ermutigung, blablabla. Fazit Nummer eins ist, sei empfindlich. Das sind die Lüd und ich. In Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich dachte, ich nehme diesen Vers jetzt einfach mal als bare Münze. Da steht, meine Schafe hören meine Stimme, das tun sie also. Wenn das also, angenommen, ich nehme das einfach mal als einen Fakt. Ist einfach so. Mitli, du bist mein Schaf, du hörst meine Stimme. Setz dich einfach mal damit auseinander, kannst du lange rumleiern und sagen, oh Jesus, ich höre dich nie. Nee, hier steht, du hörst meine Stimme. Fertig. Also habe ich gedacht, okay, ich nehme das jetzt einfach mal als bare Münze, als Fakt und lauf los. So. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, irgendwie auch die letzten Jahre schon, je doller ich damit rechne, dass Gott redet, desto stärker erlebe ich das. Während ich diesen Satz in mein Skript getippt habe, hier, habe ich gedacht, es klingt ein bisschen auch so wie, je mehr ich mir was einbilde, desto krasser wird es. Okay. Und ich glaube genau deswegen, weil das auch ein bisschen so klingt, deswegen habe ich mich die letzten Jahre immer so gescheut, das so zu sagen, weil ich irgendwie nicht eine von den Leuten sein wollte, die irgendwie alle Banalitäten auf Gott schieben, weil sie am Ende vielleicht Angst davor haben, Verantwortung erstens für ihre eigene Großartigkeit zu übernehmen oder Verantwortung für ihr eigenes Versagen zu übernehmen. Also sowas wie, meine Mutti macht das gerne, oh, das Essen hat aber heute gut geschmeckt, da hat bestimmt der Herr Jesus mir wieder geholfen. Ja, da war bestimmt in Muttis Essen eine Prise Herr Jesus mit drin. Und das ist auch cool, wenn meine Mutti da irgendwie so einen niedlichen Alltagsglauben hat. Aber ganz ehrlich, wenn das alles ist, also wie, was ist denn das, wenn der Jesus das Essen einer wirklich talentierten Köchin würzen muss? Das ist doch blöd. Nee, ich finde, meine Mutti kann ruhig stolz darauf sein, dass er eine fantastische Köchin ist. Mit einer Prise Jesus noch mit drin. Aber eben nur eine Prise. Naja. Und trotzdem, auch wenn ich mich an dieser Stelle echauffieren könnte, komme ich trotzdem ehrlich gesagt zu dem Schluss, je empfindlicher ich bin, desto öfter passieren schräge Dinge. Eine der banalen und trotzdem für mich bewegenden Geschichten dieser Reise. Am zweiten Tag stand, hier seht ihr es auf dem Schild, Niederpöllnitz. 5,7 Kilometer auf einem Schild. Das ist ja nicht so weit, Niederpöllnitz. Ich habe den Namen gesehen, bitte? Ja, für euch, stimmt. Also für uns damals hier, diese 5,7, genau. Ich habe den Namen gesehen und irgendwas zog mich dahin. Ich weiß auch nicht. Am nächsten Tag waren wir noch nicht in Niederpöllnitz angekommen, sondern hatten woanders Rast gemacht. Und dann stand wieder dieses Niederpöllnitz auf einem Schild. Und ich habe gesagt, Lüd, wir müssen da irgendwie hin. Ich weiß auch nicht, es zieht mich einfach dahin. Das war der heißeste Tag der Woche. Und ich wollte von Herzen an diesem Tag gerne eine Pause machen. Irgendwo an einem Gewässer, um es auszumachen. Es war wirklich knackeheiß. Aber wie sollten wir denn ohne Handy eins finden? Und dann waren irgendwie keine Leute auf der Straße. Es war ja auch so heiß, kein Mensch im Vorgarten, wie auch immer. Und plötzlich tauchten da so zwei kleine Jungs mit ihren Bikes auf. Ich hin gesagt, hey Jungs, sagt mal, gibt's hier in der Nähe irgendwie ein Gewässer, irgendwas? Und die total begeistert, ja, da gibt's, da gehen wir immer mal baden. Und dann sagt der eine zum anderen, hey Dennis, sollen wir's den Mädels zeigen? Ja, klar. Und dann war so eine kleine Gang geboren. Der eine raste vorneweg auf seiner Echse, der andere hinterher. Und der guckte dann immer mal, ob wir wirklich auch kommen. Und wir hatten vorher noch gefragt, hey, sag mal, wohnt ihr hier in der Nähe? Können wir vielleicht bei euch zu Hause unsere Wasserflaschen auffüllen? Und die, klar. Und dann ging's los. Führten die uns, das war tatsächlich fast sogar ein bisschen zu ahnen, weil die Jungs so aussahen, das war interessant, die führten uns tatsächlich in die Plattenbausiedlung dieses kleinen Örtchens, Dörfchens, da waren tatsächlich zwei Plattenreihen, Plattenbautenreihen, ganz enthusiastisch. Auf dem Weg begegneten uns zwei Mädels, die saßen auf dem Spielplatz und riefen Dennis irgendwas Gemeines hinterher und ich konnte nicht anders als sagen, ey, so eine Scheiße könnt ihr euch schön sparen. Genau, und dann, um sie aufzufordern, wertschätzend zueinander zu sein, irgendwie war das ein schöner Moment, dann zu merken, ja, ich habe meine Klappe nicht gehalten, weil der Dennis ist nämlich ein cooler Typ, der führt uns nämlich. Naja, jedenfalls brachten die uns dann tatsächlich zu ihrer Familie. Genau, und ich finde, es ist deutlich, dass das keine gut bürgerliche, klassische Familie in ihrem Vorgarten ist, sondern irgendwie so spezielle Menschen, die etwas anders sind. Der eine sagte, als wir dann erzählten, dass wir gerade wandern, sagte der so, ihr wandert den ganzen Tag, ich wandere zu meinem Bus und maximal ins Haus, das war's, was ich laufe. Das war ganz niedlich, aber das Witzige war, dass irgendwie die Leute, das hat die zum Lachen gebracht und da sind plötzlich Menschen, die, also so wie ich das kenne, auch aus meiner Vergangenheit in der sozialen Arbeit, die eigentlich oft nicht diejenigen sind, die irgendjemandem was schenken, die eine wichtige Rolle im Leben eines anderen übernehmen und nicht diejenigen sind, die geben können, weil sie oft diejenigen sind, die permanent in diesem Ding von zu wenig haben irgendwie stecken. Und plötzlich haben wir die fotografiert und es war abgefahren, diesen Moment zu spüren, den zu erzählen, dürfen wir euch fotografieren, weil ihr in unserer Geschichte quasi Leute geworden seid, die uns was ganz Gutes getan haben. Ihr habt uns quasi geholfen, nicht zu verdursten an diesem heißen Tag. Und es war wirklich so. Und dann haben die Jungs uns tatsächlich noch zum See gebracht, wo wir dann irgendwie entspannen konnten. Warum waren wir also in Niederpöllnitz? Ich weiß es nicht. Am Ende ist in mir das Gefühl zurückgeblieben, dass wir da richtig waren. Und dass wir wegen den Jungs da waren und wegen der Familie. Da war kein Riesen-Bäm, da war kein krasses Ding. Und trotzdem blieb irgendwie in mir die Nähe zu Jesus zurück. Das war komisch, ich kann es nicht beschreiben. Aber wenn ich darüber rede, ne, wie kommuniziert Gott mit mir, dann merke ich, ich hatte das Gefühl, in diesem Moment so sensibel gewesen zu sein, dass ich das Gefühl hatte, mit ihm da in Connecte zu sein, also mit Gott. Und dann sind aber halt auch intensivere Sachen passiert. An dem einen, am Samstag liefen wir durch den Wald und ich sagte plötzlich, also ich höre mich plötzlich laut beten, du Jesus hier, heute letzter Tag, wenn du Bock hast, uns irgendwie in einem Haus vorbeizuschicken, wo gerade jemand gestorben ist, kannst du es gerne machen, heute ist der letzte Tag, da können wir ein bisschen Energie da lassen, es ist schon okay, morgen können wir den dann wieder sammeln, Amen. Guckst du die Lüt an und sagst, oh Lüt, das ist mir gerade so rausgerutscht, das war so ein Impuls, wir hatten uns das doch gesagt, dass wir Impulsen. Und ich so, ja, ja, ist schon in Ordnung, mal gucken, was passiert. Naja, wir laufen also weiter und hatten das schon halb irgendwie aus dem Blick verloren, weil wir hatten uns eh entschieden, einfach alle Impulse zu äußern, von daher war das einfach nur ein so ein Gedanke. Wir landen also in einem Dorf, es regnet und wir sehnen uns nach einer überdachten Pausenmöglichkeit, sehen nach einigem Hin und Her eine wunderschöne Bank in einem Vorgarten stehen und denken, oh, ein Dach drüber, wie schön. Wir klingeln, also wir rufen die Leute, die lassen uns rein, nachdem sie erst dachten, wir sind Mormonen und uns aber sagten, dass sie ja evangelisch sind. Genau, es stellte sich raus, wir sind ja auch irgendwie Christen. Ach schön, Mensch, was macht ihr Pilger und hast du nie gesehen? Und die ältere Dame lud uns in ihr Haus ein, gab uns Kaffee, Tee und Linsensuppe aus der Dose. Es war ganz zauberhaft, die Leute rührte die dann. Und hier seht ihr uns essen. Und dann kommt heraus, weil die Frau das erzählt, dass doch tatsächlich vor wenigen Wochen ihr Mann gestorben war. Und dann, weil sie gesagt hatte, dass sie Christin ist, habe ich gedacht, okay, dann teile ich halt die Geschichte aus dem Wald und habe gesagt, ich muss Ihnen sagen, ich bin vorhin durch den Wald gelaufen und habe mich dieses Gebet beten hören. Und auf einmal saßen wir an diesem Küchentisch, hielten alle drei unsere Hände, weinten gemeinsam und diese Frau teilte so ihren Schmerz darüber, dass sie überall ihren Mann sieht und dass er ihr so fehlt. Und es war nur so ein kurzer Moment, vielleicht zwei Minuten gemeinsames Weinen so, aber es war ganz intensiv. Später haben wir noch mit den Halma gespielt. Und dann sind wir wieder los. Und als wir schon zu Hause waren am Sonntag, dann schrieb sie nochmal eine Nachricht und schrieb dann nochmal, dass sie die Tage zuvor, vor unserem Besuch, um ein Zeichen gefleht hatte. Und dann plötzlich standen wir da an der Tür. Oh, hatte ich Gänsehaut. Das war schon irgendwie krass. Also, und das ist vor allem so krass für mich geworden, weil ich mich entschieden hatte, dazu diesen eigenartigen, winzigen, schrägen Impuls da im Wald. Also, ich meine, wie oft bin ich in dem Haus gelandet, wo gerade jemand gestorben ist? Vor wenigen Wochen wohl bemerkt. Diesem Impuls zu folgen. Und andererseits waren da aber auch, so Situationen, in denen Lüt und ich relativ intensiv das Gefühl hatten, wir sollten nach einer Party in einem Dorf suchen, weil da jemand krank geworden war und wir sollen dann aushelfen als Kellner. Alles, was da passiert ist an der Stelle mit diesem Eindruck ist, wir kommen in ein Dorf, treffen ein altes Professorenpaar, die wir schon mal getroffen hatten, das war mega schräg, erzählen denen, Mensch, könnte es sein, dass hier irgendwo eine Party ist in dem Dorf? Und die gucken uns super schräg an und sagen, nee, also hier im Dorf ist keine Party, wir schämen uns wie Sau und ziehen dann wieder unsere Wege. Und es war so ein richtiger Fremdscham-Moment. So, und sowas kann halt auch bei rauskommen. Es war wirklich einfach nur peinlich. Aber trotzdem bleibt mir die Frage zurück, wie empfindlich bist du gerade? Wie empfindlich bist du in Bezug auf Gottes Stimme zu hören und der zu folgen? Und ich merke, wenn ich eine Alltagsfreundschaft mit einem kommunizierenden Gott wachsen lassen will, dann muss ich und will ich gerne in den Empfindlich-Modus umschalten. Also quasi unter dem Aspekt sei empfindlich, unter der großen Überschrift, dann lade ich dich herzlich ein dazu, schalte um auf empfindlich. Manchmal mache ich sowas, indem ich, also wenn ich gerade wieder merke, ich bin gerade wieder sehr unempfindlich, dann bete ich manchmal 30 bis 100 Mal am Tag das gleiche Gebet wie eine Art Mantra. Sowas wie, Jesus, lass mich sehen, was du siehst. Jesus, lass mich sehen, was du siehst. Zack, aufs Klo gegangen, Jesus, lass mich sehen, was du siehst, lass mich sehen, was du siehst. Genau, schalte um auf empfindlich. Zweitens. Nimm so die innerlichen kleinen Regungen ernst. Dieses, oh, ich hatte das Gefühl, ich hatte so einen Satz im Kopf. Warum das nicht einfach mal ernst nehmen? Was, wenn das wirklich oft Gottes Stimme ist? Übe und mach Fehler. Du brauchst dich ja in solchen Situationen nicht hinstellen wie der übelste Prophet oder die übelste Prophetin und sagen, ich habe gehört und dann vielleicht im Handy noch so eine kleine Musik, so eine dramatische im Hintergrund laufen lassen. Musst du ja nicht. Sondern du könntest ja zu Leuten auch einfach so was Entspanntes sagen, du, hey, ich übe gerade irgendwie Gottes Stimme zu folgen, darf ich vielleicht mal für dich beten. Du kannst auch gerne Nein sagen. So ein bisschen mehr, als wenn wir jemandem Schokolade anbieten würden. So entspannt, ne? Da würden wir ja auch sagen, hey, hast du Bock auf ein Stück Schokolade? Und wir wissen, derjenige kann Ja und Nein sagen. Und wenn er Nein sagt, dann bricht für uns keine Welt zusammen, sondern sagen wir, okay, alles klar, und gehen dann wieder weiter und bieten das jemandem nächstes an. Warum das nicht manchmal entspannter auch mit Gottes Wirken so zu machen? Wenn ich jetzt mal überlege, ne, wenn ich mir die Wege von Abraham, Isaak und Jakob angucke, dann sind es so Try-and-Error-Wege. Das ist so eine Geschichte, kapitelweise in der ganzen Bibel, ne, die machen einen Rotz nach dem anderen und Gott korrigiert die Sachen dann immer wieder. Und es ist, als wenn er immer wieder so, die bauen Mist und dann kommt und sagt so, Leute, so nicht, lass mal anders probieren. Okay, nächster, Leute, so nicht, lass mal das nächste probieren. Und so Stück für Stück lernen die irgendwie Gottes Charakter kennen, aber halt übers Ausprobieren. Und Gott scheint gar kein Problem damit zu haben, dass die es ständig verkacken, sondern der geht irgendwie immer mit denen. Was halt stimmt bei den dreien, vor allem, ist halt so diese innere Haltung. Die haben halt irgendwann gesagt, klar Gott, ich folge dir, auch wenn ich keinen blassen Dunst habe, was es bedeutet. Und an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ah, hier fehlt mir ein Punkt. Sei mutig, mache, kommt nämlich vorher noch. Sei mutig und mache. Damit meine ich, ich habe schon mal eine Woche lang für einen Freund von mir gebetet und zwar jede Stunde habe ich mir einen Wecker gestellt und dann habe ich immer für den gebetet, weil ich das Gefühl hatte, Gott sagt mir hier mit Lee, mach mal. Dann habe ich den hinterher angerufen und habe gesagt, hast du was gemerkt? Sagt er, nee, warten wir mal noch ein paar Wochen. Ein paar Wochen, Monate später habe ich nochmal angerufen und habe gefragt, merkst du was? Nee, ist nur alles schlimmer geworden. Okay, war mal nichts. War ein bisschen Panne, aber sonst halt weiter nichts. Oder ich war aber auch schon auf einem winzigen kleinen Festival jetzt diesen Sommer und hatte Gott gebeten, oh, ich fände es irgendwie Bock, was Schönes, Kleines, Prophetisches zu erleben. Und dann sitze ich bei einem Konzert und sehe einen ganz alten, weit entfernten, mal getroffenen Bekannten und plötzlich überkommt es mich und ich bin unfassbar emotional und denke, boah, in dem ist was heil geworden. Und sitze in diesem Konzert, wie ich mir, oh Mann, peinlich, ey. Sitze in diesem Konzert, muss immer mal zwischendurch wieder halb weinen, weil ich denke, oh, ist das so schön. Das ist. Naja, ich denke nur, kann ich mir ja auch einbilden, das will ich jetzt checken und bin dann hinterher nochmal zu ihm hin. Es ergab sich ganz gut, dass wir dann gemeinsam in einer relativ entspannten Situation an einem Tisch saßen und dann ein bisschen Ruhe war. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey, du René, ich muss dir mal noch was Komisches fragen. Kann das sein, dass in letzter Zeit was in dir heil geworden ist? Und wir kennen uns wirklich nicht gut, der ist eigentlich eher ein Fremder als ein Bekannter. Dann ist er kurz leise und sagt, ja, das ist aber jetzt niedlich. Und es war ein verrückter Moment. Darauf baute sich dann noch ein ganzes Gespräch auf. Was, also das war richtig hulala, keine Ahnung. Und jetzt frage ich mich dann halt, ne? Früher hätte ich manchmal gesagt, ist es übertrieben, das jetzt prophetisch zu nennen? Na, vielleicht. Ist es untertrieben, das nicht prophetisch zu nennen? Keine Ahnung, vielleicht. Aber in jedem Falle hat diese Situation irgendwie dazu beigetragen, dass ich gedacht habe, boah, das war irgendwie cool, Gott. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, das war er. Schön. Und dann denke ich, deswegen auch dieser letzte Punkt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, ich mache mir regelmäßig in die Hose und ja, ich liege regelmäßig falsch, aber ich finde, je mehr ich ausprobiere, desto mehr begegnen mir diese inneren Impulse, wo ich merke, wenn ich denen folge, kommt was richtig Cooles dabei raus. Da werden manchmal Leute wirklich gesund. Manchmal spüren die wirklich Jesus. Manchmal spüren, wie meine Arbeitskollegin, ein inneres Licht, wie sie das sagte. Manchmal werden Leute wirklich ermutigt und das auf eine intensive Art und Weise. Und ja, manchmal begegnen die Leute halt nur dir. Ja, das ist manchmal ein bisschen spackig, aber wenn du dir nicht anmaßt oder wenn ich mir nicht anmaße, 100% zu wissen, dass das gerade jetzt ein göttlicher Eindruck ist, dann kann ja eigentlich nicht so viel schiefgehen. Und ich finde, wir dürfen uns manchmal als Christen, und das merke ich, das macht vor allem dieses Experimentieren und das Machen mit mir. Ich habe das Gefühl, da ist dieser innere Zweifel in uns, ne? Wahrscheinlich in den meisten von uns euch. Ist das jetzt wirklich Gott? Macht er das jetzt wirklich? Keine Ahnung. Wenn wir diesen inneren Zweifel, oder auch wer ist Gott eigentlich, wer ist Gott in meinem Leben, liebt er mich wirklich, all dieses, ne, diesen Kram, wenn wir den jetzt mal uns trauen würden, nicht hinter dogmatischen Aussagen gegenüber anderen zu verstecken und besonders sicher zu wirken im Umgang mit anderen Zweiflern. Also, ne, und manchmal ist es ja so bei Christen, manchmal tun die ja solche komischen Dinge. Wenn wir mal aufhören würden, dieses Fake it till you make it zu leben, sondern vielmehr manchmal uns trauen würden, die Zweifel einfach transparent zu machen. Warum die Leute um uns herum nicht einfach teilhaben zu lassen daran, dass wir auch manchmal nie wissen, was ist denn jetzt Gott und was ist so denn nicht so? Ach, ist halt ein Lernprozess, lass doch mal ausprobieren. Weil dann ist nämlich das Geile, dass plötzlich nicht mehr wir die Klugscheißer, alles wissenden Christen sind, die dann sagen, hey Leute, ihr könnt mit zu uns voll in die geile Community kommen, sondern wir raffen, dass wir am Ende alle immer in einem Lernprozess stehen, zu verstehen, wer Gott ist. Und da sind wir alle gleich, jeder, ob Christ oder nicht Christ, da gibt es kein In and Out, sondern es gibt nur uns als alle Lernende, weil niemand von uns alles verstanden hat. Teile von dem, was ich jetzt erzähle, werden Rotz sein. In ein paar Jahren gucke ich da drauf und denke, oh, Mitli, das war aber falsch. Wenn ich aber heute drauf gucke, merke ich, ach, das war aber gerade heute, ist es irgendwie richtig. Und ich glaube, das ist okay, weil wir alle lernen. Und wenn wir uns mal aufhören würden, so ewig ernst zu nehmen, glaube ich, und so viel Angst zu haben und mehr irgendwie mit Witz über uns lachen würden, ich glaube, dann könnte die Welt uns manchmal besser ertragen. Mich auch. So, riskier was. Ich finde, in der Regel haben wir ja meistens nur eine leise bis mittellaute Einladung von Gott. Und am Ende, das muss ich mir eingestehen, und das ist gerade auch die Challenge, der ich mich versuche zu stellen, am Ende verändert nicht seine Reden mein Leben, sondern wie ich auf seine Stimme reagiere. Wie ich reagiere, verändert mein Leben. Nur weil Menschen auch unter anderem durch mein Gebet gesund geworden ist und dann gesagt haben, boah krass, ich bin geheilt, hat das am Ende nicht in allen Fällen bedeutet, dass die Jesus gesucht haben, sondern manche waren einfach nur geheilt und dann war gut. Und ich denke, wie geht denn das? Aber offensichtlich ist es manchmal so. Aber ich gucke auf mich selber, vor vielen Jahren, da war ich ungefähr 16, 17 Jahren, war auf Freakstock, hat Gott meinen ganzen Körper einschlafen lassen und ich hatte so ein einerseits sehr ehrfürchtiges Gefühl von, ich kann hier nicht weg, ach du Scheiße, andererseits habe ich mich ganz sehr gesehen und geliebt gefühlt. Weißt du, kennt ihr das? So wie wenn Kinder toben und man die umarmt und so ganz festhält und sagt, ich bin jetzt da, so habe ich mich gefühlt. Und ich kam nie weg und es war, als wenn eine innere Stimme zu mir sagt, Mitli, ich lasse dich hier nicht weg, ehe du mir versprichst, dass du an deinem super kaputten Selbstwertgefühl arbeitest. Und ich so, ne, boah, ist das krass, der Moment ist so krass. Ja Gott, ich mache alles, was du willst. Und dann entschlief mein Körper quasi wieder und es war alles wieder normal. Habe ich mich gekümmert? Nee. Ich habe 10 Jahre lang gebraucht, bis ich mich mal richtig auf den Weg gemacht habe und an diesem blöden, kaputten Selbstwertgefühl gearbeitet habe. Wie blöd. Und damit bin ich selber eine von den Personen geworden, wo ich sagen muss, Gott ist mir wirklich intensiv begegnet. Ich kann das heute noch fühlen. Das war so krass. Es war meine intensivste und krasseste Begegnung mit Gott. Und trotzdem hat sie eine der wenigsten und kleinsten Reaktionen hervorgerufen, beziehungsweise ewig lang gedauert. Oder wenn ich jetzt mal in die Bibel gucke, ne? Dann sehe ich da einen Gott, der zu einem Abraham sagt, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und der hatte doch keinen blassen Dunst, wer Gott ist. Da war kein Buch, was ihm irgendwas erzählt hätte. Da war bloß diese göttliche Intervention und irgendeine innere Stimme, die gesagt hat, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und am Ende wurde Abrahams Leben verändert, weil da steht, Abraham gehorchte dem Befehl Gottes und brach auf. Oder wenn ich mir angucke, ne, in, Jesus läuft auf dem Wasser zu seinen Jüngern und dann ist da dieser Petrus und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Noch nichts passiert. Entscheidend wird es an der Stelle, da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. In der Regel hast du oder ich ja nie die Garantie, dass die Dinge klappen werden oder dass es peinlich wird. Die erste Übernachtung, die wir gesucht haben, die hat mich echt viel gekostet. Ein Haufen Überwindung an Scham. Bei den Leuten an der Tür zu klingeln oder im Vorgang zu winken, hey, können wir mal Wasser bei Ihnen auffüllen? Oder hey, wir reisen mit wenig Gepäck, können wir bei Ihnen mal auf Toilette gehen? War gar kein Problem, es hat mir echt Spaß gemacht. Aber bei der ersten Übernachtung, oh, alter Schwede, ey, wir waren in so einer Neubausiedlung. Also keine Hippies drumherum, die irgendwie sowas schon mal vorher gemacht hätten oder so und dann sagen, ja, Mensch, mein Mann hat das auch schon mal gemacht oder so. Oder meine Frau oder meine Eltern. Nichts dergleichen. Wir treffen also Familie Nummer 1, Mutter, Vater, Kind im Vorgarten und gehen hin und sagen so, hey Mensch, wir reisen mit leichtem Gepäck und suchen Leute, bei denen wir irgendwie übernachten könnten. Reaktion Nummer 1, tut uns leid, wir haben leider kein Gästezimmer, aber ihr könnt ja mal bei der Anneliese fragen. Das Kind fragt, seid ihr arm?
Nein.
Das ist voll geil. Wir ziehen also weiter. Ich schamvoll zu Lüden. Oh, Lüden, scheiße, ich schäme mich so. Ey, du musst jetzt einfach übernehmen. Keine Ahnung, ich traue mich nicht. Zweite Reaktion von zwei Generationen bauend im Garten. Die sagen, naja, also bei uns ist ja eher schlecht. Wir so, naja, wir schlafen auch gerne irgendwie auf ihren Gartenmöbeln. Aber vielleicht kennen sie auch jemanden oder so. Uns wurde die Anneliese empfohlen. Und die so, ja, na klar, Anneliese, fragt mal der Anneliese. Wir also hingen zu Annelieses Haus, klingeln, keiner da. Wir laufen also weiter zu einer älteren Dame, die im Vorgarten ihren Rasen mähte. Wir reisen mit leichtem Gepäck und fragen Leute, ob wir vielleicht bei ihnen schlafen dürften. Darauf die Frau mit Rasenmäher, bei mir nicht. Und mäht weiter Rasen. Na, schönen Dank. Aber die war freundlich wohl bemerkt. Vierte Reaktion, das seid ihr arm, Kind, folgt uns, weil die uns, der fand uns scheinbar super spannend, und empfiehlt uns dann das Haus eines Freundes. Wir sind dahin und von dort aus, nach einigem Hin und Her, telefonieren, im Garten rumsitzen, warten, kommen wir tatsächlich im Haus von Anneliese an und haben bei denen im Kinderzimmer auf zwei Matratzen geschlafen. Diese Geschichte zeigt mir aber, so eine Geschichte können doch easy auch Leute erleben, die keine Christen sind. Das muss doch nicht unbedingt ein Eingriff Gottes gewesen sein, dass wir jetzt bei der Anneliese im Haus gelandet sind. Und trotzdem sorgte diese Geschichte in mir drin dafür, dass ich gedacht habe, oh Jesus, Hammer, ey, wie wir versorgt sind. Das hat meine Perspektive verändert und hat mir gut getan. Ich glaube, und das lehrt mich diese Reise, ich glaube, wir müssen manchmal was riskieren, um wirklich herauszufinden, wie Gott mit uns redet. Wie Gott wirklich dein Herz berührt und wie er das wirklich berühren kann. Christian Reschke hat ein super geiles Buch geschrieben über Gottes Stimme hören lernen. Und da hat er halt ewig viele Arten und Weisen aufgezählt, wie Gott mit uns reden könnte. Und da frage ich mich jedes Mal, ne, rechne ich damit? Rechne ich damit, dass Gott durch ein Blasinstrument mit mir redet? Wer Spacke, ich hasse Blasinstrumente. Oder durch sowas wie durch meine Position, wie bei Esther. Ja, nee, ne, die Position ist kein Bäm, sondern das ist irgendwie so, da kommt man hin. Rechnest du mit so ganz verrückten Wegen? Das könnt ihr dann selber nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Also, sei empfindlich, riskier was und letztens wundere dich. Auch wieder Christian Reschke schreibt in seinem Buch Folgendes. Gottes Ziel eines Wunders ist, dass wir uns wundern und ihm somit Aufmerksamkeit schenken. Viele Offenbarungen Gottes lassen wir unbemerkt vorbeiziehen, weil wir verlernt haben, uns zu wundern und gerne cool und unaufgeregt erscheinen wollen. Wundert uns im Alltag etwas, ist es wahrscheinlich, dass Gott versucht, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Erst als Mose näher tritt, um genauer zu schauen, fängt Gott an, direkt mit ihm zu sprechen. Bei Mose war das ein brennender Dornbusch. Und beim ersten Homeward-Festival zum Beispiel, das ist dieses Mini-Freakstock, was wir quasi bei uns in der Nähe organisieren, beim ersten Homeward-Festival war das zum Beispiel Dauerregen beim Festivalaufbau. Mein erster Impuls, als das wirklich über Stunden und Stunden und Stunden regnete beim Aufbau, war, oh, Jesus ist doch scheiße, ey. Kann ja nicht sein, ne? Wir bauen hier dein Festival auf, reißen uns den Arsch auf und dann regnet das und hört nie auf. Wir haben gebetet, wir haben hier Lobpreise gemacht, winke, winke und hast du nie gesehen. Und trotzdem regnet es weiter, was soll denn, das ist doch scheiße. Das Ende vom Lied war, weil es regnete und nicht aufhörte und wir nichts bauen konnten, haben wir ein riesengroßes, gigantisches, tschüss, ein riesengroßes, gigantisches Zelt bestellt für unser komplettes Wohnzimmer. Das ist ungefähr so groß gewesen, fast hier wie dieser ganze, quasi ganz große Raum. Und dann hörte das tatsächlich am Donnerstagabend hörte es einfach schlagartig auf zu regnen, die Sonne kam raus und es waren brutzelige 35 Grad. Es war übelst heiß. Die Leute wären uns einfach verbrannt, wenn wir dieses Zelt nie geholt hätten. Und wir haben auf keine andere Weise im Vorfeld dran gedacht, dieses Zelt zu holen. Da stehe ich ernsthaft im Nachhinein davor und denke, ich will in Zukunft, wenn Dauerregen beim Homeworld Festival Aufbau wäre, will ich viel eher mich hinstellen und fragen, Jesus, Dauerregen, echt jetzt? Willst du mir irgendwas damit sagen? Ich will mir angewöhnen, statt gleich irgendwie zu vermuten, dass er es nicht gut mit mir meint oder dass er mich nicht sieht oder keine Ahnung, zuerst zu meckern, was ich manchmal so leicht tue, zuerst mich hinstellen und sagen, Jesus, hier bin ich wundere mich. Was soll denn das? Was macht man damit? Und das war ganz interessant, weil das irgendwie, das ist jetzt schon wieder 3 Jahre her, die Geschichte mit dem Homeward. Ich habe danach angefangen quasi häufiger in solchen Momenten erst zu sagen, ich wundere mich, wenn es Geld alle ist auf eine komische Art und Weise und eine Riesenrechnung ansteht, dann zu sagen, Jesus, ich wundere mich. Und oft haben sich die Dinge gelöst und interessanterweise war die Geschichte auf unserer Reise, wir laufen durch den Wald, es ist die eine, an diesem einen regnerischen Tag waren die Wege total zugewachsen, mega schlammig, total blödes Gelände und ich laufe und denke, ich wundere mich. Wir haben uns am Ende entschieden, umzudrehen, alle Straßen, die so bewachsen waren, auszulassen, über eine geteerte Straße einen völlig anderen Weg zu laufen als geplant und sind tatsächlich am Ende in dem Haus von dieser Frau mit dem gestorbenen Mann gelandet. Keine Ahnung, da steht ja nicht, schreibt ja nicht Jesus unten hier so seinen Tag drauf, ne, und sagt, ey, übrigens, Leute, das war ich. Und trotzdem fühlt sich das so an, als wäre irgendwie er das gewesen. Mein Fazit von sei empfindlich, riskier was und wundere dich ist, ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen, dann brauchen wir öfters noch den Mut, uns erstens Zeit zum Hören zu nehmen, ja, und dann, ganz wichtig, ich glaube, wir brauchen viel mehr Zeit zum Tun, viel mehr. Der Kopf ist vollgestopft, jeder von uns garantiert, wenn ihr eine Weile mit Jesus unterwegs seid, ich ja auch, mein Kopf ist rammelvoll mit Wissen. Aber wie viel davon habe ich wirklich, wirklich, wirklich ausprobiert, auf die Probe gestellt? Und zwar so sehr, dass ich am Ende sogar gewagt habe, festzustellen am Ende eventuell, dass dieser Gott nicht so ist, wie ich es mir eingebildet habe und überlegt habe. Und meine, also da ermutige ich euch wirklich von Herzen, das ist total interessant, mir begegnet ein anderer Gott, als ich das noch für 5 bis 10 Jahren gedacht hatte, aber es begegnet mir ein Gott, der mir so viel näher ist, als er das noch vor 5 bis 10 Jahren war. Und ich wünsche es von Herzen, dass dieser Gott dieser Welt begegnet, die um uns rum ist, dass die quasi einen handelnden Gott erleben. Noch viel mehr, als das bis jetzt schon ist. Und ich wette, ihr habt alle irgendwas mit Gott wahrscheinlich erlebt in den letzten Jahren oder so. Ich will gerne abschließen, bevor ich gerne 3 Minuten schweigen lassen würde, mit der Aufforderung oder der Einladung. Musst du nicht, kannst aber gerne. Bei Seminaren sagen wir immer, alles, was in den nächsten 72 Stunden nicht in Handeln umgewandelt worden ist, ist einfach verpufft. Dann hätte ich eure Zeit verschwendet, weil dann wäre es nämlich hier rein und da raus. Das fände ich sehr schade. Deswegen die Einladung, nehmt euch doch jetzt kurz 3 Minuten Zeit. Und dann darfst du einfach gerne weiter Musik machen. Kurz 3 Minuten Zeit und notier dir was im Handy, schreib dir irgendwas auf in dein Tagebuch, in dein Predigtbuch, wo auch immer du irgendwas schriftlich machen kannst. Was soll in den nächsten 72 Stunden dein kleiner, neuer Schritt sein, um mit diesem handelnden Gott in Verbindung zu treten? Was könntest du vielleicht riskieren? Wo könntest du vielleicht auf empfindlich umschalten? Wie könntest du dich wundern? In so einem Experimentiermodus. Ich bete, gehe von der Bühne und dann kannst du nach 3 Minuten einfach anfangen. Ja? Ach so, und wenn irgend, fragt gerne hinterher, falls sich irgendwas aufgestoßen ist oder so. Oh Jesus, ich bete, dass wir als Freaks und als Christen eine Bewegung sind, die einfach noch viel mehr lernen, als wir das bereits tun, mit einem handelnden Gott zu rechnen. Jesus, ich bete, dass es uns gelingt, über so wenig wie möglich innere Zweifel und Fragen und Ungereimtheiten so einen so komischen Glitzer drüber zu streuen, der die Dinge kleinredet, sondern ich bete, Jesus, dass wir eine Bewegung sein können, die die Dinge, die nicht klar sind, die irgendwie komisch sind, die Leuten aufstoßen, uns selbst oder anderen, wo irgendwie unser Verstand und Herz und Hand irgendwie nie eins sind. Jesus, ich bete, dass wir die Dinge auf den Tisch holen können und mit dir drüber reden. Ich bete, dass wir eine Bewegung sein können, die großartig darin ist, mit dir zu streiten, so lange, bis das Ding geklärt ist. Jesus, ich bete, dass es uns leicht fällt, deine Nähe zu suchen. Ich bete, dass es uns leicht fällt, deine Stimme zu hören. Segne uns mit vielen Zugängen. Und ich bete, dass es uns leicht fällt und auch, dass du die Bochumer damit segnest, so mit einem gemeinsamen Lernprozess. Und dass in dieses gemeinsame Miteinander lernen und dich suchen, dass da irgendwie Leute dazukommen, vielleicht distanzierter bleiben, vielleicht näher kommen oder so, aber das ist so ein geiles sich austauschen, hören, lernen, fragen ist so. Ja, Heiliger Geist, breite dich hier noch mehr aus. Du bist hier willkommen. Amen.